Ausgesprochen lebendig, der Wycliffe-Podcast. Inspirierende Geschichten von Menschen aus aller Welt. Persönlich, herausfordernd und unterhaltsam. Ausgesprochen lebendig.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe, zu einer neuen Folge von Ausgesprochen lebendig, dem Wycliffe-Podcast. Schön, dass ihr wieder dabei seid, dass ihr zuhört. Ich bin der Stefan, Jugendreferent bei Wycliffe und heute ist die Ruth dabei. Hallo Ruth.
Hi.
Ruth, erzähl doch mal ein bisschen was von dir. Wo bist du denn jetzt überhaupt gerade?
Ich sitze gerade an meinem Schreibtisch in Anápolis. Das ist eine Stadt in Brasilien, ganz in der Mitte. Mehr oder weniger, genau, ganz in der Steppe Brasiliens. Und da sitze ich gerade an meinem Schreibtisch. Genau.
Ah, sehr schön. Erzähl mal einfach ein bisschen mehr von dir. Wer bist du so? Was ist so deine Lieblingsfarbe? Isst du gerne Eis?
Oh ja, okay. Ein bisschen was von mir erzählen. Ja, also ich bin eigentlich, ich fange mal ganz von vorne an. Ich bin in Brasilien geboren, aufgewachsen. Und also bis zu meinem 8. Lebensjahr habe ich hier gelebt in Brasilien mit meinen Eltern und die sind dann irgendwann nach Deutschland zurück. Ich habe dann sozusagen den Rest meines Lebens, beziehungsweise nicht den Rest meines Lebens, aber Schulzeit und Ausbildungszeit und so, bis ich 32 war, in Deutschland gelebt, in Aachen. Und eines Tages bin ich zurück nach Brasilien gekommen und habe die Arbeit von Wycliffe kennengelernt. Und das hat mich sehr berührt und habe gesagt, Mensch, da möchte ich gerne Teil von sein. Wie, weiß ich nicht, aber gucken wir mal. Ja, ich bin mittlerweile 43 Jahre alt. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Eis, welche Eissorte ich mag.
Genau, Eis, sehr gut.
Eissorte ich mag. Ich mag Amarena sehr gerne. Ah. Wir haben da so einen italienischen, so eine italienische Eisdiele in Aachen. Und da gehe ich gerne dann Amarena-Eis essen oder Spaghetti-Eis. Ah. Die machen echt super gutes Eis. Ne? Lieblingsfarbe ist blau, eigentlich. Also ich mag alle möglichen Farben, aber so blau ist so definitiv schon immer irgendwie meine Lieblingsfarbe gewesen, ja.
Gibt es in Anápolis auch Eisdielen, dass du da dein Amarena-Eis
essen kannst? Ja, doch. Ja, natürlich. Gibt es auch. Ja, es gibt sogar eine sehr gute hier. Nicht die allerbeste, aber es ist eine sehr gute. Und es gibt die Stadt neben Anápolis. Das ist eigentlich die Hauptstadt von dem Staat hier. Der Staat heißt Goiás. Und die Hauptstadt heißt Goiânia. Wir sind ungefähr, damit man so ein bisschen eine Ahnung hat, 2 Stunden von der Hauptstadt entfernt. Hauptstadt von Brasilien. Ne? Die heißt Brasília. Und wie gesagt, Goiânia ist eine Stunde von hier und da gibt es super gute Eisdielen. Also richtig tolles Eis, definitiv, ja.
Also lohnt sich auf jeden Fall mal ein Besuch da bei euch,
auf jeden
mal das
Fall.
Eis zu essen.
Und das Schöne hier in der Gegend ist, dass wir zwischen Mai, für mich ist es sehr schön, dass wir zwischen Mai und Oktober keinen Regen haben. Das heißt, es ist auch nicht super kalt, es ist richtig angenehm. Nachts wird es ein bisschen kühler, aber es ist richtig angenehm. Also man kann hier gut Urlaub machen. Wir sind zwar nicht am Strand, aber man kann gut hierher kommen und eine gute Zeit haben.
Das klingt doch schon mal sehr vielversprechend. Ja, wie ist es denn letztlich dazu gekommen, dass du jetzt auch wieder in Brasilien gelandet bist? War immer schon so die Sehnsucht, irgendwie mal wieder nach Brasilien zu gehen? Oder wie ist es dazu gekommen? Erzähl mal.
Ich erinnere mich, als wir zurück nach Deutschland gekommen sind, ich war 7 Jahre alt und für mich war das so, wir sind jetzt hier in Deutschland zu Besuch und dann irgendwann geht es wieder zurück. Aber das war es dann irgendwie nicht so. Brasilien war irgendwie immer in meinem Herzen und für mich war das so, wenn ich mal nach Brasilien zurückgehe, dann halt nur in Urlaub. Aber irgendwie Brasilien, auch in meiner Jugendzeit, es war immer irgendwie ein Thema, weil mein Vater, der hat in Aachen in der Gemeinde, war der zwischenzeitlich Gemeindeleiter und hat dann mit einer Latino-Gruppe angefangen und da waren hauptsächlich Brasilianer drin. Und eines Tages, ich war 31, es war kurz nach meiner Taufe, und wo ich dann irgendwie gesagt habe, Gott, du kannst mich gebrauchen irgendwie, ne? Also gebrauch mich, ich möchte irgendwas für dich tun. Und dann haben sich irgendwie Türen geöffnet nach Brasilien. Ich habe Leute kennengelernt, die Missionare, junge Missionare ausbilden, um dann raus in die Welt zu schicken, um Bibelübersetzung zu machen und so weiter. Das war im Juli 2010 und im Oktober habe ich dann diese Leute kennengelernt. Ein paar Monate später war ich schon in Brasilien für über ein Jahr und habe dann Wycliffe kennengelernt, die Arbeit von Wycliffe. Das war dann, ja, 2012 habe ich die dann kennengelernt und das war echt, also schon bewegend, wo ich gedacht habe, so, ey, ich will irgendwie Teil davon sein. Ich weiß zwar nicht, was ich machen muss dafür, aber ich bin dann zurückgegangen, 2012 habe Bibelschule gemacht und dann 2014 die Kurse bei Wycliffe.
Ja, und was ist jetzt so deine Aufgabe in Brasilien? Was machst du
genau? Also ich arbeite in dem Bereich Bibelgebrauch oder Scripture Engagement, Scripture Access, sagen wir hier.
Da kann man sich was drunter vorstellen.
Ja, was machst du mit der Bibel, wenn du die in der Hand hast? Was kannst du damit alles machen? So würde ich jetzt mal ganz grob sagen. Da ist jetzt einer, der Bibelübersetzer, der hat die Bibel jetzt oder ein Buch, sagen wir das Buch Ruth, übersetzt. Was machen wir jetzt mit diesem Buch? Wie bringen wir das den Leuten nahe? Das kann sein durch Audio. Ich kann daraus eine Audio-Bibel oder Hörbibel machen, ne? Theaterstück machen, damit ich ihnen das irgendwie nahe bringe, die Geschichte oder Video oder wie auch immer, Kinderbücher. Da geht es halt einfach darum, wie gebrauche ich die Bibel? In welcher Form kann ich diese Geschichten weitergeben? Dieser Bereich Bibelgebrauch hier in Brasilien ist noch relativ neu. Den gibt es zwar schon, weiß ich nicht, über 10 Jahre, glaube ich, aber es wurde halt nicht viel gemacht. Der Fokus hier in Brasilien war hauptsächlich richtig Bibelübersetzung und wenig auf Alphabetisierung oder Schulbildung und auch Bibelgebrauch war gar nicht irgendwie so interessant. Aber mittlerweile merkt man so, es gibt so viel Kontakt zu den indigenen Volksgruppen, dass es einfach auch nicht nur reicht, die Bibel im Schrank zu haben, weil manchmal, die haben dann die Bibel übersetzt und dann steht sie im Regal oder fliegt irgendwo rum und keiner weiß damit, was anzufangen. Und wie gesagt, unsere Aufgabe ist halt jetzt zu gucken, was brauchen diese Volksgruppen, die schon die Bibel haben, beziehungsweise einzelne Bücher oder so. Was benötigen die, um halt überhaupt das zu benutzen, was in ihrer Sprache vorhanden ist.
Und du koordinierst diese Projekte oder schaust, was wird gebraucht oder was genau deine Aufgabe?
Es sind viele Aufgaben eigentlich. Wir haben ein einzelnes Projekt, das ist eine Bibel-App, ist keine Bibel-App. Es ist eine App, die alle Materialien, die es in den jeweiligen Sprachen hier aus Brasilien ja gibt, in dieser App stellen wir zur Verfügung. Das ist jetzt ein bisschen kompliziert gesagt, ne? Also die App hat mehrere Sprachen. Wir haben, glaube ich, über 50 Sprachen da mittlerweile drauf. Und dann stellen wir halt zur Verfügung, was zum Beispiel die Bibel, dann gibt es Bibel-Apps, dann gibt es wie zum Beispiel YouVersion. Dann machen wir den Link dazu, dass die dann ihre Bibel durchlesen können und durchklicken können und es nicht nur als PDF-Format da drin haben. Dann haben wir eine Kinderbibel, an der ich gearbeitet habe, also die ich montiert habe für 2 Sprachen. Dann gibt es Videos, Audio, Hörbibel, alles mögliche, Musik, die sie selber machen. Das stellen wir alles zur Verfügung auf dieser App. Und dann zum Beispiel, sagen wir mal, die Guarani-Indianer, die wollen gucken, was gibt es in meiner Sprache. Die laden sich diese App runter, dann klicken die da drauf und dann sehen die, das und das gibt es alles in meiner Sprache. Und dann können sie sich das runterladen, offline anhören, weiter zeigen. Also die gehen dann zurück ins Dorf zum Beispiel und zeigen das dann, ne?
Ja, es klingt vielleicht irgendwie ein bisschen seltsam, wenn man sich das vorstellt, dass da die indigenen Volksgruppen im Urwald mit Smartphones und sowas zugange sind. Mhm. Ist das wirklich sehr weit verbreitet oder wie kann man sich das vorstellen? Ist das noch ganz am Anfang?
Nee, mittlerweile, also ich weiß noch, als ich 2014, habe ich zum ersten Mal eine indigene Bibelschule besucht und da war das ja noch gar nicht so sehr mit Smartphones. Aber die hatten mittlerweile normale Handys. Und es war für mich total interessant zu sehen, dass die vor 8 Jahren damit schon so unterwegs waren. Und mittlerweile in meiner Freundesliste bei Facebook, da habe ich so viele Leute drin aus diesen Volksgruppen, das ist echt Wahnsinn. Und mittlerweile gibt es sogar Internet in den Dörfern, in manchen, nicht in allen. Aber du gehst dann in den tiefsten Dschungel rein und dann hast du manchmal, wenn die Kontakt nach außen haben, haben die auch oft Internet. Aber selbst wenn sie kein Internet haben, ist das gar nicht so dramatisch. Handy kann man ja trotzdem haben. Mhm. Und du wirst immer irgendwo Leute finden. Ich habe jetzt auch letztens mit meiner Kollegin drüber gesprochen. Weißt du, wie ist denn das bei euch im Dorf? Weil da ist kaum Empfang. Und dann sagt sie so, ja, also da hat fast jeder ein Handy, fast jeder hat ein Smartphone. Und für die ist halt wichtig, ich kann Fotos machen und ich kann Musik hören. Und Videos machen oder Videos gucken, wie auch immer. Und wenn die dann in der Stadt sind, dann wird dann alles Mögliche runtergeladen und dann gehen die wieder ins Dorf zurück und zeigen das, ne, den Leuten. Und wir haben uns das dann zunutze gemacht. Wir haben dann gesagt, okay, dann machen wir eine App, wo die dann zugreifen können und dann halt Sachen, was mit Bibel zu tun hat, mit Gott zu tun hat, dass sie Gott kennenlernen, dass sie das lesen, was es in ihrer Sprache gibt oder hören, ne?
Was fasziniert dich an dieser Arbeit? Was findest du besonders beeindruckend?
Ich finde es cool, dass man kreativ sein kann, also kreativ sein muss, weil du musst halt, bist halt dann im Kontakt mit den Leuten. Du fragst dann ja, was braucht ihr, ne? Und dann musst du halt gucken, was kannst du denen auch anbieten, ne? um dann da in die zu helfen, Teil zu sein.
Merkst du denn auch, was diese ganze Arbeit, diese Apps auch bei den Leuten bewirken, dass da wirklich auch ja, mehr Bibel gelesen wird oder auf eine andere Art und Weise? Oder?
Ja, es hat erst angefangen. Also die App, die gibt es jetzt, die ist leider noch nicht ganz fertig, aber man kann sie benutzen seit 2-3 Jahren oder so. Wir stellen halt die Sachen zur Verfügung. Ich war jetzt letztens bei Jugend mit einer Mission in Porto Velho. Das ist ganz im Westen Brasiliens. Dort sind auch Indigene, die Bibelschule und so weiter machen. Und da war von einer Volksgruppe ein junger Mann. Als ich dann abends diese App vorgestellt habe, sagte er, oh, als ich mal auf der Bibelschule war in der und der Stadt, da haben wir sogar Musik aufgenommen in meiner Sprache. Und dann sage ich so, ja, her damit, ne? Ich will das auf die App tun. Und sagte er, ja, aber ich weiß nicht, ob das gut ist. Und dann sage ich so, naja, wenn ihr das gemacht habt, dann wird es schon gut sein. Und ich so, ja gut, dann machen wir das nochmal drauf. Und jetzt vor ein paar Tagen schrieb der eine mir, sag mir nochmal, welche App ist das? Ach so, ja, die habe ich schon und jetzt kann ich die Musik hören, auch vielen Dank und danke und das ist voll gut, das funktioniert ja richtig und also die sind schon begeistert, die davon wissen, es ist halt schleppend, die Werbung dafür zu machen, weil es nicht immer dorthin kommt, wo es hinkommen soll. Ne?
Ja, aber umso schöner dann mitzukriegen, wenn doch irgendwo, ja, weil die Leute was damit anfangen können und irgendwie
ja,
was bewirkt.
Definitiv. Ja. Noch, da bin ich, also das finde ich schon ganz cool. Also auch wenn es schleppend ist, die Judith, meine Chefin, die ist dann manchmal sehr frustriert, sage ich so, ja, aber es hat halt, braucht halt alles Zeit. Ne? Manchmal sieht man das nicht gleich, aber irgendwann kommt es halt an und es ist echt cool zu sehen. Letztens habe ich auch mit einer Bibelübersetzerin gesprochen, sagte so, ja, ich habe ja hier ein paar Sachen in der und der Sprache. Sag ich so, ja, kann ich alles hochladen, wenn das alles schon richtig durchgecheckt ist und so weiter, dann können wir das hochladen und das wird schon irgendwie. Sagt sie, ja, das ist so super, weil die Leute, die können ihre eigene Sprache nicht lesen und dann ist es ein bisschen wichtiger, die hören die Videos und sehen die Videos und hören die Audios und dann als wenn sie es da irgendwie stehen haben und es aber nicht lesen können.
Wie würdest du das beschreiben? Du sagst ja die ersten Jahre deines Lebens in Brasilien und dann 30 Jahre später ungefähr nochmal wieder neu nach Brasilien. Ja. Wie hat sich das Land über die Zeit verändert und wie hast du dich vielleicht auch über die Zeit verändert?
Also ich bin ja im Süden aufgewachsen, also die ersten 7 Jahre im Süden Brasiliens aufgewachsen unter Deutschen. Deutsche Kolonisten nennen die sich. Und in diesen Kolonien hat mein Vater halt Gemeinden gegründet. Und also die Kultur war meiner Kultur zu Hause ja eigentlich schon sehr relativ ähnlich. Sie war weniger brasilianisch als deutsch. Es war schon irgendwie eine ganz andere Kultur als das, was ich hier oben erlebe. Also als ich zurückgekommen bin nach Brasilien als Erwachsene, da war das dann so, dass ich gedacht habe, ja, ich bin in einem ganz anderen Land. Ich bin zwar in Brasilien, aber es ist eine ganz andere Kultur. Daher war es für mich, glaube ich, leichter, das so anzunehmen. Ja, ich bin jetzt in einem anderen Land und das ist eine andere Kultur und ich habe keine Erwartungen in dem Sinne. Und ich musste auch die Sprache neu lernen. Das heißt, mein brasilianischer Akzent hat sich verändert. Ich weiß nicht, wie sehr ich mich verändert habe. Ich denke, dass dadurch, dass ich habe mich früh bekehrt, als Kind. Ich war, glaube ich, 10, 11 Jahre alt. Aber es hat ewig gedauert, bis ich mich habe taufen lassen. Ich habe mich mit 30 Jahren taufen lassen. Ich denke, das hat mich verändert, schon ein bisschen verändert. Ich bin schon ein anderer Mensch geworden, obwohl ich immer noch dieselbe Ruth bin. Aber man verändert sich schon, denke ich mal, über die Zeit. Aber wie genau, kann ich jetzt nicht sagen. Also kann sein, dass ich offener bin, kann sein, dass ich entspannter bin vielleicht anderen Kulturen gegenüber. Das liegt dann natürlich auch an der Ausbildung, ne?
Meistens kriegt man das ja selber gar nicht mit, wie man sich verändert. Nee, das muss man wahrscheinlich irgendwo mal in deinem Umfeld mal fragen, deine Freunde, Familie, wie die das so wahrgenommen haben. Ja. Das ist ja vielleicht auch mal eine eigene Folge im Podcast wert. Mit Brasilien verbinde ich zumindest oder vielleicht auch viele vor allem Urwald und Amazonasgebiet. Das kriegt man natürlich irgendwie mit. Und ja, was hältst du denn so von Spinnen, Mücken, Schlangen, Skorpionen und was da alles noch so gibt?
Ich muss dir sagen, ich bin lieber im Amazonasgebiet, wo ich die Tiere sehe, als wenn ich im deutschen Wald bin und diese kleinen Zecken und Viecher nicht sehe.
Okay.
Ich muss sagen, ich war jetzt dieses Jahr echt überrascht, als ich dort war. Ich hatte keine Mücken gehabt. Ich war also dort, wo ich war, ich hatte eine Kollegin besucht. Und das war richtig schön.
Das glaube ich.
Mal ohne Mücken. Hier habe ich Mücken. Und aber ja, aber nein, es gibt schon viele Tierchen, die einen pieken. Und das natürlich, wir haben auch das Problem mit Malaria und Dengue hier sehr, sehr stark. Besonders in diesen Gebieten, in feuchten Gebieten. Und bin dankbar, dass mir noch nichts passiert ist in die Richtung. Aber ja, also ich mag den Urwald, ich mag große Spinnen, ich mag große Tiere sehen. Es ist irgendwie lustig, dass ich aber selten exotische Tiere sehe.
Ja, das wäre jetzt so die nächste Frage mal gewesen. Nicht nur die kleinen, ekligen Tiere oder so, sondern auch mal schöne, große. Ja, wo habt ihr da mal was mitgekriegt?
Ich hab meinen Kollegen, ich musste ja, bevor ich 2016, als ich das erste Mal nach Brasilien gegangen bin mit Wycliffe, musste ich so ein Training machen im Urwald. Und ich habe die Tiere immer nur tot gesehen. Die einzigen lebenden Tiere waren Vogelspinnen und Skorpione. Und die anderen, wie Krokodil, die habe ich entweder nur gehört am Fluss oder mein Kollege, der das dann gejagt hat und erschossen hat, dann zum Essen. Oder halt andere Tiere aus dem Urwald, aus dem Wald, die wir dann auch gegessen haben, die habe ich dann halt alle immer nur tot gesehen. Schlangen habe ich auch immer nur tot gesehen. Ich kam immer zu spät. Und doch, Vögel habe ich gesehen, Papageien. Aras, ne? Und Tukans, die dann da rumgeflogen sind durch die Gegend. Also es ist schon herrlich zu sehen.
Du brauchst mal gar nicht mehr in den Zoo gehen, ne? Einmal im Urwald.
Nein,
ist,
ich gehe nicht gerne in den Zoo. wir haben einen großen Zoo in Brasilia. Ich glaube, wir haben auch hier vielleicht einen, ich weiß es gar nicht. Aber ich gehe ungern, ich sehe nicht so gerne eingesperrte Tiere.
Aber diese Erfahrung in diesem Vorbereitungskurs, Seminar, wie auch immer man das nennen mag, dem du gerade berichtet hast, wo dann Krokodil gejagt wurde und so weiter, hast du es jemals danach noch gebraucht?
Nein. ich sollte diesen Kurs halt machen, weil es hieß, dass ich in ein Übersetzungsprojekt beziehungsweise erstmal Sprache lernen und so weiter in einer Volksgruppe, die wirklich mitten im Wald lebt und fernab der Heimat, also wirklich kaum keinen Kontakt nach außen hat, wenn dann mit dem Boot und das dann auch Stunden unterwegs. Und richtig viel habe ich davon nicht gebraucht. Wobei ich sagen muss, ich war im ersten Jahr hier für ein paar Wochen in einer Volksgruppe, um Sprachdaten zu sammeln. Und ich denke schon, dass es mir irgendwie geholfen hat, auch das so anzunehmen. Ne? Du hast halt Erdboden im Haus, du schläfst in einer Hängematte mit Moskitonetz und du musst eventuell im Fluss baden, weil die Dusche nicht ganz funktioniert oder so und oder deine Wäsche im Fluss waschen, das musste ich dann auch machen. Ne? Also das habe ich dann schon brauchen können. Aber ich musste jetzt kein Feuer machen, ich musste keinen Huhn schlachten oder sonst irgendwas. Also das brauchte ich dann halt nicht. Aber es war schon eine gute Erfahrung, um einfach, kulturelle Erfahrung auch, ne? Mit Brasilianern, mit Indigenen und so weiter. Also das war schon gut.
Wie blickst du mit solchen kulturellen Erfahrungen vielleicht auch selbst nochmal anders, mit anderen Augen auf ja, die deutsche Kultur, deine eigene Kultur?
Ja, es ist, ich lerne halt, dass jeder irgendwie anders tickt, oder ich habe halt gelernt, dass jeder anders tickt. Du kannst dich einer Kultur anpassen, du musst nicht alles ablegen. Manches gehört einfach zu dir, das ist dein Charakter, und manches kannst du ändern, manches, da kannst du dich anpassen, manches musst du nicht anpassen. Ich habe halt wirklich gemerkt, der Deutsche meckert über alles. Es ist zu kalt, es ist zu heiß, es ist zu nass, es ist zu kühl, es ist zu trocken. Hier sind die Leute froh, wenn es regnet, also hier in der Ecke. Ne? Ich erwische mich manchmal auch dabei, meine Güte, dieser ganze Regen und so. Dann sagt meine Freundin, ja, sei doch froh, es regnet hier so viel, so wenig in den Monaten zwischen Mai und Oktober, sei froh, wir haben jetzt endlich Wasser. Weil in dieser Zeit, wo es nicht regnet, kann es passieren, dass die dir den Hahn abdrehen und dass du erstmal den ganzen Tag kein Wasser hast, sondern erst abends. Das gibt schon so Dinge, wo man dann sagt, so ja, okay, das ist sehr deutsch, das ist, da muss ich mich ändern. Wo ich deutsch geblieben bin, ist so die Zeit, ne? Diese Pünktlichkeit, früher da sein. Oder so manchmal, je nachdem, was es für ein Event ist, dann bin ich auch später da, weil es, wenn der Geburtstag um 7 Uhr abends anfängt, dann weißt du, um 8 Uhr kommen die erst. Ja. Es lohnt sich nicht, um 7 Uhr schon da zu sein, weil sonst bist du die Einzige, die da ist.
Muss man noch aufbauen hinterher, ne?
Und genau, richtig, so ungefähr. Nee, nicht wirklich, aber ja, aber es ist halt so, ne? Das, es gibt halt so Unterschiede, wo man sich dann noch anpassen muss. Und aber das ist okay. Also ich habe wirklich gelernt, ich bin anders, alle sind anders, und um miteinander leben zu können, muss man sich anpassen. Man muss nicht alles akzeptieren oder man muss nicht alles tun und sich verneinen irgendwie so, ne? Aber ja, also ich muss schon sagen, diese ganzen, mit verschiedenen Kulturen zusammenzuleben, mir macht es Spaß herauszufinden, wie Leute ticken und so, ja.
Ist sicherlich auch extrem bereichernd, einfach mal da so den Blick über den eigenen Horizont auch werfen zu können, ja, und den eigenen Tellerrand sozusagen zu erweitern. Das war jetzt genau falsch rum, aber macht ja nichts.
Ja, ja, ist doch egal, aber das kann man so sagen.
Ja, ist auch schön, ne? Genau. Ja, was war denn so mal das krasseste Erlebnis, was du in Brasilien hattest?
Du darfst, ich wurde überfallen.
Krass, total. Ach, du wurdest überfallen, okay.
Also ich wurde nicht überfallen, ich wurde überfallen, aber das war dann das erste Mal, wo ich Brasilien wieder war, also als Erwachsene. Da wurde ich nachts überfallen. Ich war auf dem Weg nach Hause, habe einen Shortcut genommen, also so einen Weg da lang, der auch sehr dunkel war, was man eigentlich nicht macht. Und Mitternacht, also ich habe alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Und dann plötzlich war da halt einer hinter mir, und ich habe zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich viel Portugiesisch geredet und habe auch nicht alles verstanden, was er gemeint hat. Und dann hat er gesagt, vai, vai, dinheiro, also geh Geld. Und für mich so, ja gut, dann gehe ich halt, ne? Also dieses so total, was man eigentlich nur als Witz hört, wie dieses, ne, Geld her oder Leben. Ja, dann gib mir das Geld, so, ne? Und dann habe ich gesagt, ja, dann gehe ich halt. Und dann wollte ich an ihm so vorbei, und dann hielt er mich fest, und ich habe dann nur noch ausgetreten, weil ich nicht mehr wusste, was ich machen sollte. Und habe geschrien um Hilfe in Englisch. Keiner hat es verstanden, klar, aber es hat auch keiner geholfen, weil man hilft nicht, weil es können Waffen dabei sein, ne? Der hätte ja bewaffnet sein können, und das wäre dann auch ein Problem gewesen. Der ist dann irgendwann abgehauen, und weil mit Schmerzen, ne? Weil ich ihm richtig ordentlich eine reingetreten hatte, und ich bin dann nach Hause gelaufen. Das war dann aber auch nach ein paar Tagen für mich jetzt gegessen. Ich habe da jetzt nicht so ein Riesenproblem gehabt mit. Aber ein anderes Erlebnis war, als ich das in 2018 hierher kam, bei meinen Kollegen im Haus, das Haus sozusagen gehütet habe, und nicht ganz 2 Wochen wurde dann ins Haus eingebrochen und meine Sachen wurden alle geklaut, hauptsächlich Elektroniksachen, ne? Laptop, Arbeitslaptop und Festplatten und so weiter. Und Schuhe, sogar ein paar Schuhe wurde geklaut. Aber Gott sei Dank, ich war nicht zu Hause zu dem Zeitpunkt, und trotzdem, das hat mich sehr beeinflusst. Besonders die ersten Monate. Ich habe mich immer rumgedreht und gedacht, ach, jetzt klauen sie mir mein Auto vielleicht sogar noch oder so, ne? Und das war schon schwierig. Also, und auch in der Zeit hatte ich gerade meine Masterarbeit geschrieben. Das heißt, das war alles weg und die Motivation war dann auch weg. Und es hat echt lange gebraucht, bis das dann wieder kam und wo ich dann gesagt habe, so jetzt setze ich mich mal wieder hin und mach was und muss das jetzt mal endlich zu Ende kriegen. Und irgendwann war es okay. Irgendwann, mittlerweile ist es ja jetzt schon länger her, ist jetzt 4 Jahre her. Ich denke da kaum noch drüber nach, nur wenn einer fragt.
Kannst du irgendwie beschreiben, wie du das ja letztlich verarbeitet hast? Du sagst, das war nicht so einfach, hat lange Zeit gedauert, aber irgendwann kam halt dieser Punkt. Ja. Wie bist du da vorgegangen?
Ja, ich hatte eine Therapeutin, Seelsorgerin hier, auch schon vorher. Und ich habe sie gleich angerufen. Ich habe dann gesagt, hier, das und das passiert. Ich habe da heulend angerufen, ich war völlig fertig. Das und das ist passiert. Ich war zum Glück zu dem Zeitpunkt mit einer anderen Freundin zusammen. Und die hat für mich die Polizei gerufen. Ich bin dann zu denen nach Hause, habe dort übernachtet und so. Das hat mir schon geholfen. Und dann habe ich halt, wie gesagt, meine Therapeutin dann angerufen und die hat... Und dann haben wir gleich einen Termin ausgemacht, am nächsten Tag darüber geredet. Und gut, das war nicht gleich am ersten Tag gegessen, aber das hat mir schon geholfen, darüber zu reden, was passiert ist und so weiter. Und was mich beeindruckt hat auch, ich habe das dann halt kommuniziert mit meinen Spendern, mit meinen Betern, also mit meinem Unterstützerkreis oder Trägerkreis, sagt man ja. Ne? Und da kam gleich so positives Feedback auch. Naja, wir beten für dich. Und dann plötzlich kam, ja, hier, du brauchst einen neuen Laptop. Meine Gemeinde sagte, hier hast du einen neuen Laptop. Und eine andere Freundin, hier hast du einen neuen Laptop. Und ich so, nee, ich brauche keinen mehr. Ne? Ich brauchte Möbel vielleicht für meine Wohnung. Und das ging dann, also es war echt krass, also wie Gott da versorgt hat, obwohl ja alles irgendwie weg war. Und es irgendwie war es auch gar nicht so schlimm, dass die Sachen weg waren. Das Schlimmste war eher, es ist jemand eingebrochen und durch deine Sachen gegangen. So, das.
Ja, wahrscheinlich immer so dieser Gedanke, es kann jederzeit wieder passieren irgendwie. Ja,
ja, genau. Und deswegen bin ich auch nicht mehr dort zurückgegangen, sondern ich habe das Haus abgeschlossen, habe mir eine Wohnung gesucht. Und habe dann zum Glück, ich glaube, innerhalb von 2 Wochen habe ich eine Wohnung gefunden. Und da hat Gott mich auch versorgt, wo ich sagen muss, boah, das ist echt krass. Der Vermieter, gläubig, ein Pastor, und sagt so, ja, du brauchst nur Miete bezahlen. Und zwar so und so viel Miete nur. Und normalerweise muss man auch so eine Gebühr von diesem... Entschuldigung. Von diesem... weil das ein abgeschlossenes, so ein abgeschlossener Wohnkomplex ist, bezahlt man eine bestimmte Gebühr für Putzen und so weiter. Das brauchte ich nicht bezahlen.
Wow.
Und das war echt cool. Also da muss ich sagen, das war dann so ein Jahr, wo ich auch runterfahren konnte, was diese Angst und so auch anging. Ich hatte natürlich, wenn ich zum Supermarkt gefahren bin, was natürlich einen abgeschlossenen Parkplatz hat, habe dann auch trotzdem immer noch gedacht, ja, was ist, wenn die mir jetzt das Auto hier klauen? Ne? Also es hat schon ein paar Monate gebraucht. Ich denke, das hat so ein halbes Jahr vielleicht gebraucht, bis dann diese Angst weg war, wo ich sagen konnte, nee, mir passiert ja nichts. Ich bin auch dankbar, dass ich hier auf der Straße nicht überfallen worden bin. Ich weiß von einer Freundin, die hat in der Nähe von der Uni gewohnt und die wurde, weiß ich nicht, 2, 3, 4 Mal auf dem Weg nach Hause überfallen, Handy geklaut und so weiter. Und das war schon, ist schon heftig. Also das muss ich nicht erleben, möchte ich nicht erleben, wünsche ich auch keinem.
Ja. Ich habe hier in der Vorbereitung mal ein bisschen durch deine Rundbriefe so durchgescrollt. Ah, ja. Und in einem hast du mal geschrieben, dass Brasilien doch irgendwie bürokratischer ist als Deutschland. Das geht doch gar nicht, oder?
Doch, es ist, doch, das gibt es. Das gibt es wirklich. Du musst sogar hier deine Unterschrift, fällt mir gerade ein, wie sagt man, bestätigen lassen. Ich habe zum Beispiel die Wohnung, die ich jetzt hier gemietet habe, das lief über einen, musste ich einen ordentlichen Vertrag machen. Das war ja vorher alles ein bisschen einfacher gewesen durch den Pastor. Aber diesmal hatte ich dann über einen Makler die Wohnung gefunden und da sollte ich entweder... musste ich entweder Kaution oder halt einen Bürgen haben. Und einen Bürgen zu haben, das war dann auch ein bisschen schwierig. Dann habe ich gedacht, nee, ich mache die Kaution, die ist nicht so hoch, das kann ich machen. Aber das mache ich dann und dann ist gut. Und dann ist es ein bisschen einfacher. Ja, dann brauchten sie aber noch einen Kontoausdruck von, weiß ich nicht, von einem ganzen Monat oder sowas. Als ich dann den Vertrag hatte, den musste ich unterschreiben. Dann musste ich noch zum Amt gehen, um meine Unterschrift beglaubigen zu lassen. Ich bin dann da hingegangen, musste mehrmals unterschreiben. Dafür musste ich was bezahlen. Da wurde ein Stempel drauf gemacht. Dann wurde dann noch ein extra Stempel auf diesen Vertrag gemacht, damit das auch alles offiziell ist. Die Brasilianer lieben Stempel. Stempel und das ist einfach unglaublich.
Ja, auch schön bunt. Ne?
Ja, oder Auto kaufen. Ich habe mein Auto gekauft, dann hieß es, ja, wir brauchen deinen Führerschein. Ich habe jetzt nur den deutschen mit Übersetzung. Ja, das geht auch. Dann haben sie das genommen, dann war das relativ okay, aber dann hatten sie doch ein bisschen Probleme damit. Dann ging das hin und her und ich so, ja, wie soll das denn gehen? Und ja, und dann ging das alles, ich weiß nicht, das war alles so kompliziert. Und du brauchtest auf jeden Fall einen Führerschein. In Deutschland kannst du ein Auto kaufen, du musst nicht mal fahren können. Also du bezahlst das Ding und dann ist gut. Also wer das dann fährt letzten Endes, ist eine andere Sache. Ne? Und dann, ja, das ist alles und jedes Jahr neue Versicherungen machen und so. Meine Güte, also es ist schon sehr, sehr kompliziert. Ja.
Ja, aber wahrscheinlich gehört das auch ein Stück zu den kulturellen Erfahrungen, die man da so
definitiv
macht.
Definitiv, ne? Definitiv, ja.
Die man vielleicht auch manchmal verzichten könnte, aber nun gut. Ja. Anpassung hattest du ja schon mal erwähnt. Ne?
Genau, richtig, richtig. Was ich hier, aber jetzt mal was ganz anderes, was ich hier in Brasilien total gerne mag, wenn du irgendwo hinkommst, du musst dich hinten einreihen. Sagen wir mal, wartest an einer Bushaltestelle, du willst in den Bus, das heißt, da sind 5 Leute vor dir, dann stellst du dich als Sechster an.
Und das funktioniert?
Und das funktioniert. Da wird nicht wie in Deutschland, da ist eine Gruppe von Menschen, die einfach auf diese Tür zurennen. Sowas gibt es nicht. Du lässt erst die Leute, die werden rausgelassen und die gehen, glaube ich, hinten raus und vorne gehst du rein. Und zwar schön geordnet.
Oh, das ist beeindruckend.
Das finde ich super.
Ja, da kann man sich mal auf jeden Fall auch eine Scheibe von abschneiden.
Genau.
Ich glaube, das wäre nicht verkehrt, wenn man das mal so machen könnte.
Ja, Brasilianer lieben Menschenschlangen. Egal wo, wird sich angestellt.
Aber funktioniert denn ansonsten auch so Bussystem, öffentliche Verkehrsmittel? Wie sieht das so in Brasilien aus?
Wenn du weißt, wann der Bus kommt, wenn du weißt, wann der Bus kommt und wann er fährt und wohin er will überhaupt, dann ja.
Also ist aber eher so eine Lotterie, oder?
Also ich bin hier in Annapolis, ich bin hier noch nie mit dem Bus gefahren, um ehrlich zu sein. Ich bin mal in meinem Leben in Brasilia, in der Hauptstadt, und einmal in São Paulo bin ich Bus gefahren. Aber da wusste ich auch nie, ich wusste nicht, woher weiß die, dass wir den Bus jetzt nehmen müssen und so, ne? Also das ist schon sehr interessant. Ist natürlich was anderes, wenn ich jetzt von Annapolis mit dem Bus nach Brasilia fahre. Mhm. Da gibt es dann extra Busstation, wo das angegeben ist. Die Uhrzeiten, wo genau der Bus hält, welcher Bus das ist und so weiter. Da kaufst du auch vorher das Ticket für, und selbst wenn du runter in den Süden fährst, weil Bahnanbindungen gibt es hier eigentlich nicht. Es ist hauptsächlich mit dem Bus oder mit dem Auto.
Wie kommt man denn in die eher entlegenen Regionen, so in die Volksgruppe, so im Amazonasgebiet?
Es gibt teilweise Landweg, aber letzten Endes muss man dann doch mit dem Boot fahren. Es gibt andere Ecken, da fährst du mit dem Bus bis zu einer bestimmten Stelle, kannst du fahren, oder mit deinem Auto, und dann nimmst du ein Flugzeug.
Was macht dir am meisten Spaß? Bootfahren, Busfahren, Flugzeug, Auto, zu Fuß?
Es kommt auf die Gegend an. Da fahre ich gerne, da unten in Südbrasilien sind die Busse sehr schön. Die haben Internet, die haben gemütliche Sitzgelegenheiten. Du kannst da sogar schlafen drin. Das macht schon Spaß, das ist schon schön. Aber ich bin lieber mit dem Auto unterwegs, auch wenn es nicht ganz ungefährlich ist, besonders für eine Frau alleine unterwegs zu sein, wenn es weite Strecken sind. Die mache ich natürlich meistens nicht alleine, wenn dann mit Kollegen oder Freunden oder so. Und Fliegen, ja, ist auch okay. Also bestimmte Strecken fahre ich nicht gerne mit dem Bus. Ich bin damals, als ich zu dieser Bibelschule, indigenen Bibelschule gefahren bin, mit dem Bus hin. Das war so ein dreckiger Bus mit Kleinviechern, so ganz eklig, also richtig eklig, stinkig, wo ich gesagt habe, zurückfliege ich. Ich werde hier nicht den Bus zurücknehmen. Das war so fürchterlich. Und das war dann schon angenehmer zu fliegen, ja. Aber Fliegen ist hier nicht teuer, ist hier nicht billig.
Ach, da überlegt man sich dann alles mal zweimal, wann ist das jetzt dran und wie oft muss ich da wirklich hin. Ne?
Genau.
Ja, vielen Dank dir,
gerne.
Da einfach mal so einen kleinen Einblick bekommen zu haben, auch in so dein Leben ganz allgemein und was dich einfach auch so begeistert, was dich herausfordert, was du für spannende, tolle Erlebnisse hast. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns hier einfach da ein bisschen Rede und Antwort zu stehen. Keine Selbstverständlichkeit.
Danke, gerne. Ich da habe zu danken eigentlich, ne? Und gerne.
Ja, und wenn ihr, die ihr jetzt diese Folge hört, irgendwie auch nochmal Ideen habt, was ihr gerne auch nochmal hören wollt, wo man vielleicht mal das ein oder andere Thema vertiefen kann, schreibt uns gerne, meldet euch und hinterlasst eure Kommentare, was ihr gut findet, was ihr nicht gut findet. Wir wollen uns da einmal weiter verbessern und das wirklich so machen, dass ihr auch was davon habt, dass ihr davon profitiert und einfach auch die Mitarbeiter, die hinter der Arbeit von Wycliffe stecken, auch ein Stück ganz persönlich mal kennenlernen können. So wie heute die Ruth, die sich hier die Zeit genommen hat. Vielen Dank nochmal. Danke auch fürs Zuhören und wir sagen mal dann tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.